Hallo und herzlich willkommen zu Folge 171 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge spreche ich mit der Julia Derndinger. Die Julia, die ist selber Mehrfachunternehmerin, hat seit 20 Jahren schon diverse Unternehmen gegründet, skaliert und teilweise auch verkauft. Und seit 10 Jahren hilft sie anderen Unternehmerinnen als Sparringspartnerin. Und das macht sie mit 2 verschiedenen Programmen. Einmal mit ihrem 1:1 Sparring, exklusiv Sparring, nicht Coaching. Ganz wichtiger Unterschied für sie. Da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen. Und mit Team Julia hilft sie jungen Gründerinnen. Also ihr 1:1 Retainer Sparring ist sozusagen mehr was für Later Stage Gründerinnen. Sie hat das, glaube ich, im Podcast als mit Umsätzen zwischen 5 und 70 Millionen Euro beziffert. Und das Team Julia ist eben ein Gründerprogramm, wo 20 Unternehmerinnen dann pro Jahrgang 12 Monate remote begleitet werden von ihr und von anderen Experten in dem Bereich. So, wenn du jetzt da auch Bock drauf hast, die Julia hat ein Angebot mitgebracht. Und zwar gibt's für die Happy Bootstrapping-Hörerinnen ein 90-minütiges Sparring mit ihr kostenlos, und zwar in einer 5er-Runde. Dafür könnt ihr euch gern bewerben. Ihr als Voraussetzung müsst ihr erste Umsätze haben und natürlich ein Problem mitbringen. Das Ganze findet nicht als Livestream oder so statt, also ist so eine geschützte Umgebung, und schreibt dafür gern eine Mail an hallo@happy-bootstrapping.de. Schreibt mir auch über LinkedIn, den Link findest du in den Shownotes. Wenn du Bock hast, da dabei zu sein, am besten beeilst du dich, weil die Plätze sind da natürlich auch schnell weg. So, und jetzt habe ich genug geschwafelt. Es geht direkt los mit der Folge mit Julia und mit mir. Viel Spaß. Guten Morgen, Julia, und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hallo, Andreas. Vielen Dank für die Einladung.
Freut mich sehr, dass du am Start bist. Ich finde es ja super interessant, was du das so machst. Unser Vorgespräch ist schon ein bisschen her, aber erzähl doch mal, wie würdest du in deinen eigenen Worten beschreiben, mit was du dich 7 Tage die Woche beschäftigst?
Ja, vielen Dank für die sehr offene Frage. Ich bin Julia, ich bin seit über 20 Jahren selber Unternehmerin und habe mich aber vor 10 Jahren entschieden, nicht mehr selber Unternehmen zu gründen und aufzubauen oder zu führen, sondern andere Unternehmer und Gründer dabei zu begleiten, ihre Firmen groß zu machen, weil ich die Herausforderungen in meinen eigenen Firmen gesehen habe und weil ich gemerkt habe, dass das so ein bisschen meine Superpower ist, sehr visionäre Gründer und Unternehmer so ein bisschen vom Baum wieder runterzuholen, zu strukturieren, zu fokussieren, Prioritäten festzulegen und vielleicht sie damit auch für ihr Team so ein bisschen erträglicher zu machen. Und am Ende des Tages geht es natürlich darum, die PS auf die Straße zu bringen. Und so habe ich meinen Job gefunden. Früher hieß ich mal die Gründertrainerin, jetzt nenne ich mich Sparringspartnerin für Unternehmer. Und das ist tatsächlich das, was mich glücklich macht, weiter eng an der Unternehmerszene dran zu sein, aber nicht mehr selber die zu sein, die 7 Tage die Woche im Maschinenraum steht.
Und das Ganze heißt, also auf Social Media sieht man häufiger den Hashtag Team Julia. Deine Domain ist derndinger.com, dein Nachname. Ich glaube, die Firma heißt, ich weiß gar nicht, wie die GmbH eingetragen ist. Also wie kommt das zusammen oder?
Ja, also aber jetzt hast du gleich den Finger in den wunden Punkt gelegt. Ich habe tatsächlich 2 Identitäten. Okay. Also unter derndinger.com findest du meine Tätigkeit als Sparringspartnerin. Da arbeite ich überwiegend mit Later-Stage-Unternehmen, so zwischen 5 und 70 Millionen, denen ich beim Wachsen und Skalieren helfe. Und Team Julia ist das, wo ich die Gründer reinhole, die noch nicht bei 5 Millionen Umsatz sind, denen ich helfe, in den 7-stelligen Bereich zu kommen. Und das tue ich da tatsächlich in einem Gruppenformat. Und gemeinsam mit anderen Unternehmern und Experten haben wir 2 Termine im Monat, wo wir wirklich helfen, dass du auch hier richtige Prioritäten und Fokus ist der Schlüssel. Aber gleichzeitig kriegst du noch Input zu Finanzen, Marketing, Fundraising, Financial Modeling, Sales, all diese Sachen. Dafür hole ich Experten rein, die das vermitteln, und das in einer Peer Group mit ähnlichen Herausforderungen. Also das sind meine 2 Herzen, die in meiner Brust schlagen. Einmal Team Julia mit dem Gründerprogramm, oder eigentlich ist es auch schon fast ein Unternehmerprogramm, weil ich viele ältere, größere Unternehmer dabei habe, die gebootstrapped mehrere Millionen Umsatz aufgebaut haben, und dann das Sparring im exklusiven One-on-One, wo ich mit dem Gründer und seinem Leadership-Team arbeite, individuell nach den individuellen Bedürfnissen.
Also das heißt, das Sparring, das machst du immer komplett alleine, und das macht der Unternehmer, die Unternehmerin auch immer nur mit dir, und da gibt's kein Team. Und im Team Julia bist du eben mit anderen zusammen, die dann Fachexpertise für, was weiß ich, CFO, CTO, COO mitbringen, und du bist dann in der Gruppe unterwegs.
Das hast du schön auf den Punkt gebracht. Im Endeffekt kann man sagen, ist Team Julia mein Produkt, was ein Tickchen mehr skalierbarer ist und auch mal funktioniert, wenn ich nicht da bin. In diesem One-on-One stehe ich selber halt meinen Kunden 7 Tage die Woche zur Verfügung. In der Regel brauchen die mich nicht am Wochenende, aber wenn sie mich bräuchten, würden sie mich dann kriegen.
Okay, dann ist jetzt die Frage nach der Anzahl Mitarbeitende wahrscheinlich auch schnell erledigt, weil das machst du dann wahrscheinlich alles alleine, auch in deiner Firma. Und den Rest hast du dann freiberuflich oder projektbasiert oder dann bei Team Julia Menschen dabei, die das nicht fest angestellt bei dir machen.
Also tatsächlich war immer mein Ziel, keine Mitarbeitende mehr zu haben. Seitdem ich Team Julia habe, geht das nicht mehr ganz. Ich habe eine Programmleitung an meiner Seite, die Johanna Köster, die leitet quasi das Team Julia-Programm, kümmert sich da auch um die Inhalte und die Weiterentwicklung der Inhalte und ist so First-Level-Support, während ich dann das Live-Sparring mit den Teilnehmern mache und große Teile des Vertriebs und so die Auswahlgespräche. So teilen wir uns das und dann haben wir hier und da noch ein bisschen Hilfe für Social Media im Team und der Rest sind tatsächlich Freelancer oder Experten, die auch gar nicht einstellbar sind. Ne? Die haben ihre eigene Identität und ihre eigenen Firmen. Teilweise sind sie selber noch als Unternehmer aktiv, wie der Christian Angele oder der Felix Schlegel, die selber Firmen haben, die Multimillionen Umsätze machen. Da muss ich immer so ein bisschen betteln und kratzen, dass die in ihrem Unternehmeralltag sich Zeit für meine Sachen nehmen. Aber das macht es natürlich besonders wertvoll, dass die direkt von der Front in mein Programm kommen und mit ihren Learnings helfen.
Und was ist das größere Geschäft dann für dich? Wo machst du dann mehr Umsatz? Also ist es dann bei Team Julia, hast du jetzt gerade schon angekündigt dass, oder erwähnt, dass es leichter skalierbar ist, weil du wahrscheinlich mehr Menschen da reinbekommst. Du kannst dich selber ja nicht duplizieren im One-on-One-Coaching. So. Ist der Umsatzanteil da größer dann im Team Julia?
Das schwankt immer so ein bisschen, je nachdem, wie viele Retainer-Kunden ich gerade habe. Ich sag mal so, im Vollauslastungszustand habe ich 5 Retainer-Kunden und mein Retainer kostet 5.000 Euro. Kann man sich dann ausrechnen, wie viel ich damit mache. Ja. Und im Team Julia ist meine Kapazitätsgrenze aktuell so 20 Teilnehmer, die zahlen 1.000 Euro im Monat. Also im Moment würde ich sagen, ist es so ausgewogen, aber es wäre natürlich schon mein Wunsch, das Team Julia noch ein bisschen größer zu machen und da vielleicht auch 2 Jahrgänge im Jahr zu starten. Und tatsächlich gibt es bei Team Julia auch schon ein Fortsetzungsjahr für die, die dann das erste Jahr erfolgreich absolviert haben. Die kommen in ein zweites Jahr. Das ist dann wieder ein bisschen kleiner und exklusiver und auch mit 4 Reisen und Offsites verbunden, wo man so ein bisschen tiefer in die eigenen Herausforderungen einsteigt.
Und das erste Jahr ist remote oder vor Ort in Berlin? Wie ist das? Wie kann
eigentlich
ich mir das vorstellen?
Alles also in dem Team Julia ist alles remote bis auf ein Treffen im Jahr, was wir hier in Berlin machen. Das findet jetzt im Mai statt. Das ist unser sogenannter Strategietag, wo wir das Fundament setzen, wo wir dir helfen, nochmal deine Vision glatt zu ziehen, deinen Purpose oder deine Mission zu erarbeiten und vor allen Dingen deine Werte. Und diese Live-Begegnung trägt uns dann auch so ein bisschen durchs Jahr, dass man weiß, mit wem man da remote arbeitet. Ist aber auch eine bewusste Entscheidung gewesen, das remote zu machen, nicht nur für uns, sondern auch für die Teilnehmenden. Wir haben bisher tatsächlich in der Regel 50% auch Frauen dabei gehabt, die vielleicht noch Kinder haben oder andere Verpflichtungen. Für die sind 3 Stunden am Freitagvormittag gut leistbar, müssten die jetzt jeden Monat reisen, würde ich sagen, nicht schaffbar.
Ja, okay, da bist du und hast du einen deutlich höheren Frauenanteil wie ich hier bei den Gästen im Podcast. Ich suche auch immer wieder weibliche Gäste und Gründerinnen und von daher vielen Dank, dass du hier auf jeden Fall am Start bist und da die Fahne hochhältst. Ich glaube, da gibt es wahnsinnig viele coole, kreative Unternehmerinnen. Bei deinem One-on-One-Coaching habe ich im anderen Podcast gehört, werde ich auch verlinken, da warst du bei Startup Schlau zu Gast, ich glaube 2024 war das, dass du fast täglich auf dem Schoß der Gründerin sitzt oder des Gründers. Wie würdest du sagen, du hast ja jetzt gesagt, du bist Sparringspartner und machst es oder Sparringspartnerin im Later-Stage-Bereich. Was unterscheidet dich von so einem klassischen Beirat oder auch einem Coach?
Weil da hast du gerade gemeint, ich habe ein bisschen Spitzenmund gemacht, als du Coach sagtest. Ja. Den nächsten Spitzenmund habe ich bei dem Bild, dass ich bei denen auf dem Schoß sitze. Da muss man heutzutage natürlich aufpassen mit solchen Bildern. Aber wahrscheinlich habe ich das selber gesagt. Ich bin da immer sehr schnell mit der Zunge. Also ist es so, dass meine Kunden, die bei mir im Sparring sind, meistens so die ersten 5 Millionen Umsatz alleine geschafft haben. Die haben schon ein Team, da sitzen so 20, 30, 40 Leute, die haben auch schon eine zweite Ebene, aber die funktioniert noch nicht so richtig. Und in der Regel haben wir einen festen Termin in der Woche, zum Beispiel mittwochs eine Stunde oder anderthalb, wo wir die Themen besprechen, über die der Gründer die ganze Woche schon nachgedacht hat. Und wenn er das gut macht und gut vorbereitet, dann muss der natürlich nicht täglich anrufen. Aber wenn wir da Dinge besprechen und sagen, auch mein Marketing-Lead funktioniert nicht oder ich führe jetzt morgen mal mit dem ein Personalgespräch, dann gibt er mir natürlich Feedback da drauf. Also ich sage immer, bitte, also grundsätzlich bin ich der Meinung, sollte man seine Themen so strukturieren und vorbereiten, dass es reicht, einmal in der Woche zu sprechen. Aber gerade in Wachstumsphasen passiert natürlich viel oder ich bin auch in Bewerbungsprozesse involviert oder habe auch mit anderen Leuten im Unternehmen zu tun. Das heißt, wir haben dann schon mehrfach in der Woche einen Touchpoint, weil das total Sinn macht, nicht nach einer Woche drüber zu sprechen, was du 4 Tage danach falsch gemacht hast, sondern immer wieder ein Check-in zu machen. Und das ist auch der Vorteil, wenn ich das Unternehmen und die Leute, die da arbeiten, gut kenne, dass ich halt viele Dinge in 5 Minuten per WhatsApp beantworten kann, wo du, wenn du zu einer neuen Person gehst, erstmal 30 Minuten Briefing bräuchtest, dann die Sache schilderst, dann fragt er dich was und also, dass ich da sehr schnell bin. Und manchmal ist es auch nur, dass ich meine Kunden bitte, schick mir doch am Ende der Woche nochmal eine Reflexion, wie die Woche lief, was besser lief. Eigentlich geht's bei meiner Arbeit immer darum, sie ins Denken zu bringen. Die meisten sind so gewohnt, im Maschinenraum zu stehen. Die haben das alles alleine aufgebaut. Die könnten jede Funktion im Unternehmen am besten ausfüllen und strugglen jetzt damit, Leute reinzukriegen, die was besser können als sie und dann auch loszulassen und zu vertrauen. Und besser als die Gründer heißt manchmal auch anders. Und das tut weh, wenn der das anders macht. Und so. Und da ist ein schmaler Grat zwischen denjenigen finden, den onboarden, den führen und trotzdem ihn aber auch lassen und vielleicht auch Fehler machen zu lassen, damit er irgendwann wirklich da das Ownership übernehmen kann.
Das heißt, du trittst dann auch mal absichtlich auf die Bremse, sodass man sich Zeit nimmt, um zu reflektieren, weil das ist ja das, was häufig auch fehlt, und mal zurückzuschauen, was lief gut, was lief schlecht, was kann ich denn besser machen als Gründer. Werbung. Du kennst das vielleicht. Der Kunde ist eigentlich kaufbereit, zögert aber im letzten Schritt. Oft liegt es nicht am Produkt, sondern an den Bezahloptionen. Buy Now, Pay Later kann hier ein echter Hebel sein. Mit der Lösung des Zahlungsdienstleisters Unser bietest du deinen Kunden genau das, was sie erwarten. Zahlung auf Rechnung oder in Raten, einfach und transparent. Das sorgt für eine höhere Conversion und kann den Warenkorbwert um bis zu 40% steigern. Gerade für Gründer und Bootstrapperinnen ist es spannend, dass Unser die komplette Abwicklung und das Risiko für Zahlungsausfälle übernimmt. Du bleibst fokussiert auf Wachstum, anstatt dich mit den Zahlungsfragen herumzuschlagen. Wenn du deinen Checkout zeitgemäß aufstellen willst, findest du jetzt mehr Infos unter unser.com/de/buynowpaylater. Alles zusammen. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende.
Ich glaube, das ist Unternehmerskill Nummer 1, Reflexionsvermögen. Und natürlich wünsche ich mir, dass sie das alleine können, aber im Endeffekt bin ich dafür die Hilfestellung. Also meine guten Kunden sitzen vor dem Termin mit mir eine halbe Stunde, Stunde, reflektieren die Woche, was sind die Entscheidungen, die sie zu treffen haben, welche Entscheidung haben sie getroffen, wie waren die, wie fühlen sie sich damit, welcher Unternehmensbereich braucht Aufmerksamkeit, ganz viel geht um Prioritäten und Fokus. Und manche haben Systeme wie OKRs oder Ziele oder irgendwas, aber häufig ist es auch viel simpler. Was muss diesen Monat, also wo willst du Ende des Jahres stehen? Wenn du von 500.000 auf 1 Million kommen willst oder von 5 auf 7, was muss passieren, dass du da hinkommst? Und wenn das Ende des Jahres erreicht sein soll, was muss dann dieses Quartal passieren? Was muss diesen Monat passieren? Was muss diese Woche passieren? Und bei der Größe von Unternehmen, wo ich spreche, solltest du 80% der Themen nicht selber verantworten. Du hast vielleicht die Kooperationen oder Sales oder die richtigen Recruiting-Sachen zu verantworten, aber dein Name sollte nicht hinter jedem Ziel stehen. Und dabei helfe ich dir und challenge dich. Und ich darf das, weil du freiwillig zu mir kommst und das nicht so ungefragt über den Zaun geschmissen wird. Und in der Regel bringt das ganz viel Ruhe in die Organisation. Ruhe. Okay. Aus der Ruhe kannst du ein anderes Tempo aufnehmen. Und dazu gehört auch, manchmal 8 von 10 Ideen zu töten. Weil die meisten meiner Gründer sind so, dass sie jeden Montag 3 neue Ideen haben. Oder die waren in einem Seminar oder haben einen Podcast gehört und dann kommen sie, das müssen wir auch machen. Wir stellen einen ganzen Klassensatz von Büchern, sagen jedem, er soll das lesen. Und nach 3 Wochen hält er sich aber selber nicht mehr dran, weil er das nächste Buch liest. Und ganz häufig ist mein Mantra da, weniger zu tun und dafür durchzuhalten. Und wir können auch Dinge ausprobieren. Aber was die Organisation müde macht, ist, wenn du jeden Montag die Welt neu erfindest und sie jedes Mal alles anpassen und nach 3 Wochen kommt eine neue Welt.
Wie reagieren die Gründer da, wenn du dann die Lieblingsidee abräumst? Also ist ja jetzt wahrscheinlich auch manchmal schwierige Situation, sage ich mal.
Ja, ich glaube, es tut weh. Ich glaube, es tut weh und die wollen das auch nicht immer hören und sie dürfen da auch gegen andiskutieren und ich entscheide ja nichts. Ich sage ja nur, ich entscheide nichts und egal wie du dich entscheidest, ich begleite dich dabei. Ich sage auch nicht hinterher, habe ich dir doch gesagt, aber in der Regel verstehen sie schon schnell. Und wenn ich dann sage, was ist denn aus der letzten Idee geworden und der letzten Idee? Also das Gute ist ja, jemand, der wirklich zu mir kommt und mit mir arbeiten will, der hat mich ausgesucht. Ich habe nicht die Fähigkeit, dich zu überzeugen, mit mir zu arbeiten. Vielleicht könnte ich irgendeinen Kurs besuchen, wie ich dich überzeugen kann, aber ich bin wahnsinnig direkt und die Menschen, die zu mir kommen, verstehen, dass ich so hart bin, weil ich ihr Bestes will. Ich habe hier ja keine eigene Agenda. Deswegen ist es auch wichtig, ich werde bezahlt. Ich habe keine Anteile, ich bin nicht Teil des Unternehmens. Ich bin jederzeit austauschbar und deswegen versuche ich das Beste, was ich kann, zu liefern im Interesse des Unternehmens. Und wenn man mir das schon mal abnimmt, dann ist da ja kein Ego drin. Und wenn ich dir jetzt sage, Andreas, du musst dich jetzt entscheiden, willst du Podcast-Gott werden oder deinen anderen Job machen und irgendwas, und ich dir einen Weg aufzeige, wie das möglich ist, dann sagst du ja, okay, vielleicht hat sie ja recht. Und wenn du dreimal der Meinung bist, ich habe nie recht, dann kommst du auch irgendwann nicht mehr. Ne? Also wenn du alles, was ich sage, doof findest. Aber meistens ist da ja schon ein Kern drin und ich glaube, dass ich auch sehr stark Muster erkenne. So der gemeine Gründertyp, die sind sich schon ähnlich, die denken groß, die sind visionär. Den hapert's nicht an Ideenlosigkeit, sondern die haben zu viele Ideen und zu wenig gute Leute, die das umsetzen. Und jetzt müssen wir gucken, sind die Leute wirklich nicht so gut oder hast du sie einfach überfordert und zu viel abgelenkt mit zu viel ja Neues und unterschiedlichen Signalen jede Woche? Und da versuche ich ein bisschen Ruhe reinzubringen.
Ist das das größte Problem, was solche Unternehmen dann haben, die wir jetzt Later Stage, hast du es glaube ich bezeichnet, so ab 5 Millionen Euro Umsatz, 30, 40, 50 Mitarbeitende.
Ja.
Ist so das größte Problem, zu viele Ideen und zu wenig Zeit oder Geld oder Menschen, die es umsetzen können?
Also ich würde schon sagen, Hauptengpassfaktoren, also ein Unternehmen, das 5 Millionen Umsatz schafft, das hat ja irgendwie Product Market Fit gefunden. Das heißt, das hat anders als 80% der kleinen Startups nicht das Problem, dass sie noch um Kunden kämpfen, sondern sie wissen, was ihr Produkt ist und sie wissen, wie sie Kunden akquirieren. So, und jetzt gibt es 2 Engpassfaktoren, das ist Zeit und das ist Geld. Zeit kann man mit Geld kaufen. Deswegen frage ich auch manchmal, was wäre, wenn Geld kein Engpassfaktor wäre, was würdest du dann machen? Aber in der Regel sind Zeit und Geld oder Ressourcen der Engpassfaktor. Das heißt, wenn ich eingeschränkte Ressourcen habe, muss ich mir ja überlegen, in welcher Reihenfolge bearbeite ich was. Was ist wirklich wichtig? Und dafür ist wichtig zu wissen, wo will ich hin? Wo will ich denn Ende des Jahres stehen? Und das kann eine Umsatzzahl sein, das kann ein neues Produkt sein, das kann Marktanteil, whatever. Aber um das zu erreichen, muss ich meine Ressourcen bündeln. Und zwischendurch passieren Ablenkungen und jemand wird krank und fällt aus und etc. Also das Leben passiert. Und deswegen muss ich mich jede Woche wieder fragen, was will ich eigentlich erreichen? Und in meiner Welt ist es auch, also meine Prio 1 ist Product Delivery. Das heißt, mein Gründerprogramm und meine Sparing-Kunden sind auf 1, die gehen immer vor. Und wenn ich das erledigt habe, ist meine Prio 2, Vertrieb zu machen. Und alles, was ich mache, zahlt irgendwie auf Vertrieb ein. Selbst wenn du mich morgen fragst, hey Julia, ich habe hier eine tolle Gründerin, kannst du dir mal eine Stunde helfen? Dann mache ich das, weil du ein netter Typ bist. Aber es ist auch eine Chance, eine tolle Gründerin kennenzulernen, die vielleicht irgendwann mit mir arbeiten will oder die jemandem erzählt. Und jetzt muss ich natürlich abwägen, helfe ich 17 Gründern einzeln in meiner freien Zeit? Oder setze ich mich 1,5 Stunden mit dem Andreas in einen Podcast in der Hoffnung, dass vielleicht 2 oder 3 potenzielle Gründer das hören?
Mit Sicherheit.
Aber das ist mein Fokus.
Ja, finden dich denn deine Kunden, Unternehmerinnen oder findest du die? Weil du jetzt gesagt hast, du machst Vertrieb, aber Vertrieb kann ja auch sein, du gehst in den Podcast und dann meldet sich jemand bei dir. Also kommen die Kunden über Weiterempfehlungen oder wie ist so der typische Weg?
Also im Sparing, in dem Retainer haben mich schon immer die Kunden selber gefunden. Das ist schwer. Es ist ja, auch wenn ich mich gegen den Coaching-Begriff wehre, es ist ja irgendwo ein Coaching-Produkt oder ein Beratungsprodukt. Und ich persönlich finde es schwer, jemanden zu überzeugen, dass er das braucht. insbesondere weil ich anders als andere Methoden ja kein Framework habe. Also wenn du jetzt Scale-Up-Coach bist, dann kannst du das Framework an dem Kunden abarbeiten, ob es das Wichtigste ist oder nicht. Aber du sagst, du kriegst 3 Workshops und dann machen wir das. Aber ich habe überhaupt nichts mit meinen Kunden zu besprechen, wenn die nicht intrinsisch motiviert kommen. Das heißt, in dem Sparring arbeite ich ausschließlich mit Menschen, die mich finden. Und dann muss ich gucken, ob ich gerade Körper habe, jemanden zu nehmen und ob das inhaltlich passt. Grundsätzlich meine ich aber, wenn jemand mich aussucht und mit mir wirklich arbeiten will und groß genug ist und das Budget hat, mit mir zu arbeiten, kann ich mir das gut vorstellen, wenn es gerade reinpasst. Und in dem Team Julia ist es so, dass ich tatsächlich Vertrieb machen muss, aber auch da finde ich es schwierig, Hand direkt aufs Knie zu legen. Also Outreach-Mail oder Direktansprache finde ich schwierig, wenn man noch gar nichts von mir gehört hat. Was ich gerne mache, ist, wenn ich durch verschiedene Formate, ich versuche schon, einen Funnel aufzubauen mit interessanten Gründern, die ich sage, die sind groß genug, die haben eine Finanzierung oder die haben ausreichende Umsätze. Die versuche ich schon in eins meiner Formate zu kriegen, sei das ein offenes Sparring, was ich anbiete oder dass ich sie zum Unternehmergast einlade oder zu einem meiner Gründerdinner. Und wenn ich jemanden dann kennengelernt habe und das Gefühl habe, ja, der ist reflektiert, der will wirklich wachsen, dann traue ich mich auch mal zu sagen, hey Andreas, wie wäre das denn? Hättest du nicht mal Lust, dass wir über dein Business reden? Und ich gucke mal, ob ich dir ein Thema lösen kann. Und wenn ich das Thema gelöst habe, sage ich, naja, wenn du das regelmäßig haben willst, dann kannst du das bei mir bekommen. Ich muss aber sagen, dass es da in Deutschland doch auch immer noch ja sehr neu ist, für sowas zu bezahlen. Wir werden tot mit kostenlosen Acceleratoren und Programmen, wo du unendlich viel Zugang zu Netzwerk und Investoren und Mentoren kriegst etc. Aber die Frage ist, ist es wirklich das, was du brauchst? Und jetzt biete ich kommerziell für 1.000 Euro im Monat sowas an. Und da gibt es die, die mich finden. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen deine Herzenszielgruppe, die gebootstrappten Unternehmer, die schon recht weit alleine gekommen sind. Die haben die Zahlungsbereitschaft und die auch in diese ganzen Acceleratoren können und sagen, was soll ich denn dahin? Ich kriege das doch für meinen Investor oder meinen Business Angel oder irgendwas. Und das ist so ein bisschen die Aufklärungsarbeit, die ich machen muss. Und da würde ich mir manchmal wünschen, es gibt noch mehr Programme wie meins. Dann müsste ich nur daraus stechen und nicht erst die Aufklärarbeit machen.
Sind dann im Team Julia die meisten gebootstrapped oder haben die irgendeine Finanzierungsform?
Tatsächlich sind 80% gebootstrapped. Das würde ich gerne auch zu 50-50 shiften, weil ich glaube, dass die Zielgruppen voneinander lernen können. Und ich glaube, dass ich auch VC-finanzierten Modellen gut helfen kann, sowohl die Finanzierung zu finden. Ich kenne viele Investoren, ich weiß, worauf die achten. Ich glaube, dass ich die noch sharper und more crispy machen kann und auch da auch beim Fundraisen helfen kann. Das ist sehr ähnlich zu einem Sales-Prozess. Aber das sind häufig noch sehr junge Gründer von den einschlägigen Unis, die vielleicht sehr schnell ihr erstes Geld raisen, noch bevor alles richtig steht. Da gibt es keine Zahlungsbereitschaft. Und ich glaube, der Fehler liegt auch bei den Business Angels und den Investoren, dass sie nicht motivieren, in sowas reinzugehen, weil sie denken, sie decken alles ab. Aber ich glaube schon, dass eigentlich ist Team Julia wie eine Versicherung. Du wirst 12 Monate begleitet. Ich merke, wenn du einen Co-Founder-Konflikt hast. Ich merke, wenn du keinen Product-Market-Fit hast. Ich merke, wenn dein Sales-Pitch nicht gut genug ist. Ich merke, wenn du an den falschen Themen arbeitest. Und ich merke das schneller und besser als die Investoren, weil wir ein Umfeld haben, was verletzlicher ist, was ehrlicher ist, und sie von mir ja nicht abhängig sind. Und insofern sollte eigentlich jeder, der 100.000 Euro in ein Startup investiert, sagen, nimm doch 12 davon und geh in Team Julia. Bei den VC-finanzierten Modellen, die ich begleitet habe, haben sie danach eine erfolgreiche Runde gemacht. Einer meiner aus dem ersten Jahr kommt jetzt gerade wieder und kommt nach 2 Jahren quasi in das nächste Level rein, weil er gesagt hat, irgendwo hat mir das gefehlt, der Austausch. Wir haben jetzt 2 Jahre lang alleine umgesetzt, haben wieder ganz viele Fehler gemacht. Das hätte ich mir vielleicht vermeiden können, wenn wir zwischendurch mal drüber gesprochen hätten.
In deinem 1-1-Sparring sind da die meisten auch gebootstrapped oder ist da die Mehrzahl, haben die dann schon eine Finanzierungsrunde gemacht und kommen dann mit den Problemen dahin, dass sie das Geld haben und die Menschen nicht und so?
Also tatsächlich habe ich da auch eine Legacy von eher gebootstrapped, also so jemand wie der Christoph Behn zum Beispiel, den ich wirklich so von 10 auf 70 Millionen mit der Kartenmacherei damals begleitet habe. Aber das shiftet gerade. Also im Moment habe ich einige KI- oder AI-Firmen, die große Finanzierung bekommen haben, wo ich eigentlich sagen würde, so Pre-Revenue oder in den ersten halben Millionen Revenue würde ich das Geld eigentlich nicht für mich ausgeben. Aber die haben so viel Geld geraced und müssen so ein Tempo an den Tag legen, dass ich durchaus eine Chance habe, mein Geld wert zu sein, weil es um Hiring geht, weil es um Fokus geht, weil es um Urgency geht, weil es um Leadership geht. Das sind sehr, sehr smarte junge Leute, die aber vielleicht so im Leadership noch Erfahrung sammeln müssen. Und da kann ich total gut helfen. Und da habe ich jetzt auch nicht so ein schlechtes Gewissen. Wenn wir nur einen Hire besser machen, ist das Geld wieder reingespielt, ne? Oder einen falschen früher rausnehmen. Da kann ich das vertreten. Normal würde ich sagen, in der Größenordnung ist das zu teuer, one-on-one mit mir zu arbeiten. Aber die haben den Engpass Zeit und nicht Geld. Und deswegen.
Verstehe. Das ist auf jeden Fall auch ja aktuell sowieso krass, was da jede Woche passiert und was an neuen Modellen und Features und sowas kommt da. Und Geschäftsmodelle dann mal kurz in Frage gestellt werden, das ist schon echt abgefahren.
Und da muss man natürlich sagen, ich kann auf den KI-Themen nicht mit denen mithalten. Das ist ganz klar, die beschäftigen sich 100 Stunden die Woche mit ihren Modellen. Aber die unterliegende Logik, wie ich ein Unternehmen aufbaue, wie ich die richtigen Leute reinhole, wie ich die alleine, die sind in jedem Unternehmen gleich. Ob du ein gebootstrapptes Unternehmen bist oder ein VC-finanziertes Unternehmen. Bei den VC-finanzierten kommt noch eine wichtige Komponente dazu und das ist die Kommunikation an Stakeholder. Und auch da sehe ich immer wieder, dass Gründer zu wenig kommunizieren, zu spät kommunizieren. Und wenn du halt 4 Monate vor der nächsten Runde anfängst zu kommunizieren und die Bestandsinvestoren an Bord zu holen, baut das nicht ausreichend Vertrauen auf. Und manchmal sehe ich meine Gründer 3 Wochen nicht, weil alles so heiß und urgent ist. Und Montagabend 21 Uhr brauchen sie dann Prep, sie nächsten Tag dem Investor abholen, dass er ihnen nochmal eine Kreditlinie gibt oder dies gibt oder das gibt. Und dann lasse ich sie pitchen und mir das erzählen und dann sage ich halt stopp. Wenn du so reingehst, dann trittst du ihm auf die Füße, dann pinkelst du ihm ans Bein. Du hast zwar inhaltlich recht, aber dann wird er dir die Linie nicht geben oder wird sein Commitment jetzt nicht geben. Und dann formuliere ich manchmal vor und dann schreiben sie mit. Und allein es ausgesprochen und geübt zu haben, in welchem Mindset ich da reingehe, das ist ja die Frage, gehe ich jetzt rein und bin irgendwie stinkig, dass du irgendwie dein Commitment nicht erfüllt hast als Investor oder dass du als Investor irgendein Projekt nicht gebracht hast, was du noch bringen solltest. Das hilft aber nicht. Und deswegen sage ich dann halt, stopp, was willst du denn von ihm? Kannst das so und so und so sagen. Und ich kann das natürlich leichter sagen, weil ich nicht betroffen bin, ne? Also ich kann mein Ego rausnehmen und sagen, was willst du denn? Und dann willst du sagen, ey, wir sind super dankbar für die Partnerschaft und das läuft gut und das läuft gut. Hier brauchen wir noch was anderes, aber wir hätten euch gerne weiter an Bord und irgendwie sowas. Und da merke ich, dass da häufig meine Erfahrung in zwischenmenschlichen Themen total hilfreich ist. Und die Gründer sind die Fachexperten und die müssen die Idee pitchen. Aber so das Zwischenmenschliche kann ich häufig nochmal so ein bisschen Twist reinbringen.
Meine These zum Thema Bootstrapping ist ja, dass die Bootstrapper die besseren Produkte bauen. Ne, zumindest das, was ich so sehen kann, wenn SaaS oder App oder solche Dinge sind, einfach weil sie es auch müssen. Sie haben nicht das finanzielle Kapital auf der Bank liegen, damit die sich überhaupt einen Fehlschuss erlauben können. Das heißt, sie müssen, das ist zumindest meine Erfahrung, sehr nah am Kunden dran sein, Produkte weiterentwickeln, auf das Feedback eingehen und die können sich gar nicht das leisten, 10 verschiedene Wetten parallel zu machen. Würdest du mir da recht geben? Würdest du mir nicht recht geben? Und was sind so andere Unterschiede, die du siehst jetzt, wenn du hier Gäste hast oder Kunden, die VC finanziert sind versus gebootstrapped? Was gibt's da für Unterschiede?
Also ich glaube, wir beide haben nicht so wirklich eine Spannungskurve, weil wir beide gebootstrappte Unternehmen lieben. Da muss ich dir schon recht geben. Ich glaube, als gebootstrappter Unternehmer musst du bessere Entscheidungen treffen, weil du kein Geld für Experimente hast. Also in meiner ersten Firma, wenn ich da 5.000 Euro für eine Lizenz bezahlt habe oder für Werbekosten, dann musste ich mindestens 25.000 Euro Umsatz mit der Maßnahme machen, um mir das leisten zu können. Und das Dilemma im VC-finanzierten Case ist, du prognostizierst dem VC so ein Wachstum und dieser Kurve rennst du dann hinterher. Und damit das klappt, wird in der Regel als erstes der Vertrieb aufgebaut, weil der Vertrieb muss skalieren. Ob das nun SaaS ist, aber da sitzen irgendwelche Leute, die Erstgespräche, Zweitgespräche, Demos oder irgendwas machen. Du baust das auf. Du weißt aber noch gar nicht, was wirklich der Mitarbeiter können muss im Gespräch und ob das Produkt funktioniert und etc. Und du baust, wie du schon sagst, verschiedene Themen parallel auf. Das führt manchmal dazu, dass du 3-6 Monate dem Zeit gibst, in der Hoffnung, dass das noch konvertiert. Und dann sind halt 100k weg. Und den rennst du dann hinterher. Und dann brauchst du eigentlich 2-3 oder 1,5 Jahre später eine neue Geschichte fürs nächste Geld. Und ich möchte das nochmal klarstellen. Ich bin kein Gegner von VC. Hm. Ich bin Freund von VC, wenn wir damit ganz klar wirklich Wachstum finanzieren. Wenn dieses Fundament steht und du mit 1 Million zusätzlichem Geld 2 Millionen Umsatz oder 1,2 Millionen EBIT kaufen kannst, go for it. Aber die meisten holen halt das erste Geld in der Idea Stage rein. Da musst du dann zu viele Anteile abgeben und dann suchen sie nach Product Market Fit und auf dem Weg verbrennen sie so viel Geld. Und manchmal gelingt sie nach der ersten oder zweiten Finanzierungsrunde nicht mehr 50% der Anteile im Gründerteam zu haben. Und dann sinkt irgendwann die Motivation, dann zerbricht das Co-Founder-Team, weil es nicht mehr so allein ist, weil es nicht so gut ist wie gedacht. Und dann ist es halt schnell ein Sanierungscase. Und dann ist die Frage, ist überhaupt genug Wert geschaffen worden, das Ding abgeben zu halten? Oder war es nur eine Wette? Und das ist mir ein Tickchen zu schnelllebig. Ich verstehe, dass es in forschender Pharma, in manchen Technologiesachen so ein Forschen finanziert werden muss. Aber ich bin Freund davon, mir Wachstumskapital zu holen, wenn ich weiß, was ich damit einkaufe. Und wenn das eine sichere Wette ist, wird es mir ja vielleicht auch jemand auf Kreditbasis geben. Vielleicht.
Ja gut, viele Cases brauchst du ja auch Hardware-Investments und so, wo das gar nicht geht, wenn du das kriegst du von der Bank ja gar nicht oder so. Die Gegenfrage dazu ist, sind denn die menschlichen Themen bei allen die gleichen, also Konflikte zwischen Co-Foundern oder andere Konflikte, die es im Gründerteam gibt, also ist das wieder alles gleiche bei den Bootstrapped VC, immer die menschlichen Themen alle ähnlich?
Ich würde schon sagen, ich glaube, dass so eine VC-Finanzierung das vielleicht noch ein Katalysator ist, weil alles ein Tickchen schneller geht. Mhm. Also weil du viele Dinge parallel machst und vielleicht schneller siehst, was nicht klappt. Du hast noch andere Einflussfaktoren wie Investoren. Aber ich glaube, das geht ein bisschen schneller. Andererseits, in Geburtstreppen geht dir schneller das Geld aus und du siehst es dann dadurch. Aber ich glaube, dass die zwischenmenschlichen Konstellationen ähnlich sind. Vielleicht ist bei dem VC-Finanzierten, du brauchst ja in der Regel, um eine gute Finanzierungsrunde zu machen, schon so einen salesy-visionären Gründer. Also das ist ja schon so mein Lieblingsopfer, auch für die Zusammenarbeit. Und Menschen, mit denen ich gerne gegründet habe, sind die typischen visionären Gründer, die gern groß denken und ja auch die Welt verändern wollen für die Menschen. Und die kommen zu einem Preis. Also die sind genial, die sind aber auch schwer zu ertragen im Alltag. Und häufig ist meine Rolle, auch das Unternehmen so zu bauen, dass die in ihrer Genialität wirken können, aber den anderen im Alltag nicht auf den Keks gehen. Und diese extreme Persönlichkeit, die wir auch hier in dem Berliner Ökosystem sehr viel sehen, denen die Investoren gerne Geld geben, sind manchmal auch die Liability des Unternehmens. Und nicht falsch verstehen, ohne die gibt's das Unternehmen nicht. Aber die ordnen sich schwer ein in Systeme, Strukturen und belastbare Prozesse. Die sind immer die Ersten, die den eigenen Prozess wieder über den Haufen schmeißen. Und das macht sie für alle anstrengend. Mein Lieblingsszenario ist tatsächlich so einen visionären Founder zu haben, der 1, 2, 3 Co-Founder hat, die aber willig sind, ihm zu dienen. Wenn die sich alle gleichberechtigt sehen, dann haben wir einen wahnsinnigen Energieverlust in der Diskussion, wo wollen wir hin? Und ich bin ein Freund vom klassischen CEO-Modell, der sagt, Vision, wo wollen wir hin? Was für eine Firma wollen wir bauen? Der dann vielleicht einen ganz exzellenten Executor neben sich hat, der auch das Team zusammenhält, der belastbare Strukturen schafft, Ziele, Prozesse, Mitarbeitergespräche, diese Belastbarkeit. Und wenn der bereit ist, der Vision des anderen zu dienen, und das heißt nicht, dass einer von beiden wichtiger oder großartiger ist, wir brauchen beide. Und ganz häufig sehen wir halt diese zwei Business School Absolventen mit einem ähnlichen Skillset, die sagen, wir machen alles gemeinsam. Und ich laufe seit 10 Jahren rum und sage, daran glaube ich nicht. Und die ein, zwei Fälle, wo ich sagte, okay, bei denen ist die Ausnahme, klappt, kam dann hinterher raus, die haben sich genauso zerfleischt, die haben das nur besser versteckt. Und ich glaube, das dient niemandem und macht alle mürbe. Und es ist aber auch schwer, wenn du gemeinsam gegründet bist, irgendwie so einen halben Schritt zurückzumachen und zu sagen, ja, okay, der hat die Rolle des CEOs. Und viele denken dann, ja, wenn der CEO ist, dann ist der Bestimmer und der darf alles. Also wenn der nicht gut und überzeugend ist, dann ist der nicht lange CEO. Ja. Aber was ich immer versuche zu erklären, die Aufgabe des CEOs ist, das Spielfeld zu definieren. Stell dir vor, wir machen eine Sportart. Der CEO muss sagen, welche Sportart spielen wir? Stehen da 6 auf dem Feld oder 11 und brauchen wir einen Trainer, brauchen wir einen Koch, brauchen wir einen Physiotherapeuten? Das Orchestrieren dieses Spielfelds. Und am Anfang haben wir sicher selber in jeder Position gespielt, aber die Rolle des CEOs ist nicht, wenn der Torwart krank wird, ins Tor zu gehen. Dann verliert er die Ebene. Er ist der Clubbesitzer und die einzige Rolle von ihm ist, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen überlebt. Und das, die meisten Startups tun das in den ersten 3, 4, 5 Jahren nicht klar rausarbeiten, wer diese Rolle hat. Damit hat sie jeder oder keiner. Und wir sind nicht schnell genug. Und die Aufgaben und Herausforderungen, die so ein Aufbau mit sich bringt, sind meistens zu groß, wenn wir dysfunktional sind. Ich verliere immer wieder Kundenanfragen oder es fühlt sich einer auf den Fuß getreten. Ein Gründerteam kommt mit 3 oder 4 Leuten und ich erzähle das so, wie meine Welt funktioniert. Und dann steckt der Erste den Kopf in den Sand. Sagt, nee, sehe ich nicht, wir sind alle gleichberechtigt. Und dieses gleichberechtigt ist das Anfang vom Ende. Ich würde so weit gehen, wenn wir beide gründen und es geht um Podcast, ich würde auf 49 runtergehen. Ich würde dir den letzten Call lassen, weil ich davon ausgehe, dass du der Bessere bist. Es heißt dann aber auch, wenn wir uns nicht einig sind, dass ich wahrscheinlich die bin, die geht. Und allein das geklärt zu haben, und vielleicht gebe ich auch immer 5% weniger, weiß ich nicht, aber könnte passieren. Aber wir sind wenigstens handlungsfähig. Und du weißt, du musst das hier über die Ziellinie tragen und ich werde meinen Teil beitragen. Und das macht uns so viel handlungsfähiger als dieses, wir machen alles zusammen. Und nochmal, ein guter CEO sagt ja nicht dem CTO, wie er coden soll. Also das macht er 2-mal und dann sagt er, Alter, mach selber. Aber diese Rolle zu haben, hilft.
Und wenn du jetzt 2 so visionäre Gründer hast, was machst du dann? Empfiehlst du dann, da jemanden einzustellen, der sich um die Einhaltung der Prozesse kümmert? So, weiß nicht, so einen Kaufmann oder einen COO ist ja, glaube ich, häufig die Rolle, die dann besetzt wird, extern zum Beispiel. Machst du sowas dann auch mit? Also kommen die selber drauf?
Also immer wieder suche ich auch für Kunden Geschäftsführer, meistens mit einem Headhunter zusammen, der dann den Prozess ownt. Aber ich sitze dann bei den Interviews und Auswahlgesprächen mit am Tisch und ich bin auch beim Onboarding dabei und begleite das. Die Frage wäre hier, wenn wir 2 Visionäre haben, sind die aligned? Also meiner Meinung nach ist ein Unternehmen zu klein für 2 Visionäre. Die müssten schon beide eine sehr unterschiedliche, also wenn jetzt einer die Formel für den Impfstoff erfindet und der andere ist genial im Geschäftsmodell, dann maybe ist das noch möglich. Aber eigentlich sind 2 Visionäre so Alpha, dass die nicht lange zusammen aushalten.
Okay. Ist dieses Thema, also ich glaube, du hast es People-Kompetenz genannt bei Startup Schlau. Ist es die am meisten unterschätzte Fähigkeit, die ein Gründer noch mitbringen muss? Ist es was, was man lernen kann oder kann man das und kann man es nicht?
Ich glaube, man kann da ganz viel lernen. Also erste Voraussetzung ist, du willst das und du erkennst das, dass das relevant ist. Ich glaube, ohne People Skills kannst du kein großes Unternehmen aufbauen. Und die Frage ist ja, ob du das heute noch brauchst, ein großes Unternehmen. Du kannst ja heute auch im kleinen Unternehmen sehr wirtschaftlich erfolgreich sein. Aber das Beispiel, was ich eben brachte mit dem Fußballfeld, wir bauen da eine Mannschaft. Also wenn ich selber alles mache, jetzt mal die KI-Zeit außen vor gelassen, dann bin ich selbst und ständig. So, ich verdiene nur Geld, wenn ich arbeite. Wenn ich etwas bauen will, wo die Leistungserbringung auch von anderen erbracht wird oder vom Internet oder irgendwas, dann brauche ich ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Player und Rollen. Ich brauche Angriff, ich brauche Verteidigung, ich brauche Tor, ich brauche Trainer. Es ist ein Team. Und das funktioniert nur, wenn es ihm auch geholfen wird, wenn ich dem Richtung vorgebe, wenn ich dem Orientierung gebe und wenn ich den helfe, wie die Arbeitsteilung funktioniert. Und Viel in der Startup-Szene gibt es dann auch diese romantische Vorstellung der Selbstverwaltung. Ich glaube da nicht dran, weil ich selbst unter Unternehmern gesehen habe, dass sie es nicht schaffen, sich gut selbst zu verwalten. Also ich glaube einfach, Menschen brauchen und wollen auch Führung, weil es Klarheit bringt und Entspannung bringt. Ich glaube, selbst wenn man 10 McKinsey-Berater in einen Raum bringt, gibt es da eine Dysfunktionalität. Und ich glaube, Führung. Ich glaube allerdings, dass Gründer nicht per se da besonders begnadet sind und auch niemand ein Unternehmen gründet, weil er diese Rolle gerne hätte. Mhm. Und da muss ich mich fragen, bis zu welcher Phase bin ich denn der Richtige, hier den Führungshut aufzuhaben? Vielleicht bin ich ganz genial da drin, die geilsten Talente fürs Unternehmen reinzuholen. Weekly Jour Fixes, Rollenbeschreibung, Feedbackgespräche geben mir keine Energie. Und dann finde ich das vollkommen legitim, wenn das jemand anders macht.
Du hast, glaube ich, vorhin gesagt, du machst 5 Kunden in dem Modell aktuell parallel. Ist das so deine Grenze, wo du dann auch da eine Grenze kommst, weil du jetzt bei den vielen Themen, die da kommen, sind ja wahrscheinlich nicht immer die gleichen Themen zur gleichen Zeit, sondern alle 5 haben gerade andere Themen. Das ist schon so die maximale persönliche Skalierungsgrenze?
Also ich habe mal 9 gehabt. Das hat mich aber ziemlich zerlegt. Und ich muss ja sagen, in diesem Modell, wo ich 5.000 Euro nehme, zahlt man die nicht nur für die Zeit, sondern auch für die Verfügbarkeit. Das heißt, ich garantiere jedem meiner Kunden, dass er mich same day bekommt. Vielleicht nicht persönlich im Büro, aber online oder irgendwas. Und das setzt voraus, dass ich meine Tage nicht mit 8-stündigen Workshops zuballer. Das heißt, ich muss jeden Tag 1, 2, 3, 4 Stunden frei haben, damit ich auch kurzfristig kann. Einer meiner Kunden hat mal in einem Reference-Call gesagt, das Beste an Julia ist, dass sie immer Zeit hat. Das ist natürlich eine absolute Unverschämtheit, als würde ich nur hier sitzen und auf die Anfrage warten. Aber in seiner Wahrnehmung hatte ich immer Zeit, wenn er mich brauchte. Und auch dafür bezahlt man. Und dass man auch, manchmal sagen Leute, die neu mit mir arbeiten, wollen, ja cool, dass das so kurzfristig klappte, so mit 10 Tagen Vorlauf. Da denke ich, kurzfristig ist für mich same day. So, das heißt, um es leisten zu können, was ich leisten möchte, dass ich an den wichtigsten Entscheidungen dran bin, muss ich Leerzeiten den Tag über haben. Und tatsächlich könnte ich auch nicht 5 neue Kunden onboarden. Es ist tatsächlich so am Anfang, ich würde sagen, so in den ersten 3 bis 6 Monaten sind das mehr als 8 Stunden im Monat, die wir zusammen verbringen. Ich arbeite mit dir, wir machen vielleicht ein Onboarding, ich lerne alle Co-Founder kennen, ich lerne alle C-Level kennen, ich bin mal bei einem Team-Meeting dabei.
Gehst du vor Ort? Ja, okay.
Unterschiedlich. Also die meisten Termine finden tatsächlich hier bei mir im Büro statt. Aber wenn ich mit mehreren arbeite, bin ich auch bereit, mal zu kommen. Grundsätzlich ist es besser, wenn man sich so Feedback abholt, als wenn ich das bringe. Aber ich setze mich auch mal, letzte Woche saß ich in einem Tech-Planungsmeeting dabei und habe einfach dem Founder hinterher gefeedbackt, was beim Team angekommen ist, was bei mir angekommen ist. Da sitze ich dann 2 Stunden und habe irgendwie 3-mal was gesagt. Das war jetzt sicher nicht mein Geld wert, aber die Erkenntnis, die ich hatte, war es wert, ihnen darauf hinzuzeigen, dass eigentlich allen nicht klar war, worauf die Prio 1 ist, oder die war sogar kommuniziert, aber niemand war klar, warum. Und in Minute 75 macht das bei mir Klick und ich habe verstanden, krass, wenn wir das nicht lösen, dann droppen 1, 2 Pilotkunden raus und dann müssen wir da wieder zurück auf Los und neue Pilotkunden finden und das wäre absolut kontraproduktiv. Und warum hat das 75 Minuten gedauert, bis ich das kapiert habe? Jetzt kannst du sagen, ich bin nicht im Thema und ich bin besonders blöd. Aber ich glaube, auch anderen war die Urgency nicht klar, warum das Prio 1 ist. Und das konnte ich im Feedbacken und ich glaube, das war ein Gamechanger auch für diese Woche, das nochmal klar zu machen. Ja, das setzt voraus, dass ich auch Zeit habe, mich in solche Meetings zu setzen. Und das ist auch der Grund, warum ich so ein Retainer-Modell habe. Niemand würde mich 2, 3 Stunden für so ein Meeting bezahlen wollen, genauso für Bewerbungsgespräche. Niemand will mich dafür bezahlen, dass ich in einem Bewerbungsgespräch nur mit drin sitze oder dass ich mir Recordings von Interviews angucke. Aber wenn ich nachher das Onboarding mache, ist doch relevant, dass ich den ganzen Prozess gesehen habe.
Also hätte es auch passieren können, dass du jetzt, wir nehmen heute am Montag, 27. April auf, wir haben 9.30 Uhr angefangen, dass du um 9.25 Uhr mir schreibst, du musst leider kurzfristig absagen, weil es was dazwischen gekommen ist, weil eben einer von deinen Retainer-Kunden sich gemeldet hat und was Dringendes hat. Oder hast du dafür dann Zeiten am Tag geblockt und nimmst dann die dafür?
Also so organisiert bin ich nicht, dass ich Zeiten dafür geblockt habe, aber du bist tatsächlich fast mein einziger Termin heute. Ich glaube, ich habe noch einen internen Termin heute. Heute ist Montag. Einer meiner Kunden pausiert gerade. Insofern habe ich auch gerade ein bisschen Freikapazität. Und da hast du auch so einen wunden Punkt von mir. Ich bin sehr verbindlich. Also ich würde dich nicht einfach hängen lassen. Natürlich, wenn jetzt ein Kunde was hätte, was nicht warten kann. Wenn du aber kontinuierlich mit einem Kunden arbeitest, also wenn die Plattform down ist, kann ich ihm eh nicht helfen. Wenn der so und so wichtigste Mensch verstorben ist, kann ich in dem Moment auch nichts ändern, ne? Oder der Investor oder zahlungsunfähig etc. Und wenn du wirklich jede Woche ein, zwei x Stunden mit jemandem verbringst, dürfte eigentlich übers Wochenende oder Nacht nicht so eine Katastrophe bringen. Das heißt, würde sich mein Kunde um 9.25 Uhr melden, dann hätte ich 5 Minuten mit ihm telefoniert oder ich hätte dir gesagt, können wir bitte eine Viertelstunde später anfangen. Aber soweit habe ich dich schon erzogen, dass die Urgency nicht so groß sein dürfte. Und wenn die Staatsanwaltschaft bei denen vor der Tür steht, dann würde ich dem die Nummer vom Anwalt schicken. Aber da kann ich dann auch gerade nichts tun. Und auch da, also ich glaube, es ist ganz wichtig, ich diene total gerne meinen Kunden. Ich bin super selbstbewusst, aber ich diene wirklich gerne meinen Kunden und ich koche denen auch einen Kaffee und ich ordne auch gerne meine Dinge ihnen unter, weil ich schon das Unternehmen, was sie da erfolgreich machen, als eine hohe Priorität sehe. Aber das funktioniert nicht ganz ohne Regeln. Also die Regel ist zum Beispiel, man ruft mich nicht einfach an, sondern man schreibt mir eine WhatsApp. Und da steht dann drin, was passiert ist oder man kann mir auch eine Voice schicken. Ich antworte in der Regel innerhalb von einer Stunde oder zwei und jetzt mache ich halt 10.30 Uhr oder 11 Uhr mein Handy wieder an und dann gucke ich kurz, braucht einer was und dann würde ich kurz reagieren und sagen, ich habe jetzt um 11 Uhr danach noch einen Call, 11.30 Uhr kann ich mit dir sprechen oder den 11 Uhr Call kann ich verschieben oder sowas. Aber das Wichtigste ist ja erstmal, dass man sich gesehen fühlt und nicht damit alleine ist. Und das sind jetzt ja auch keine Kindergartenkinder, sondern gestandene Unternehmer, die sehr weit alleine gekommen sind. Das heißt, das Nötigste können die schon alleine, aber manchmal tut es gut, sich damit nicht alleine zu fühlen.
Und sind die Verträge, die die da haben in dem Retainer, ist ja typischerweise, was weiß ich, was schließt man für 6 oder 12 Monate ab? Ist das bei dir auch so oder kann ich den jederzeit kündigen, wenn ich wenn ich nicht zufrieden bin, wie ist das?
Ja, Schuster und Leisten. Also tatsächlich, ich habe keine Verträge. Wenn du möchtest, kriegst du ein Angebot, wo drin steht, was das monatlich kostet und dass du es monatlich kündigen kannst. Mir ist das wichtig, dass es monatlich kündbar ist, weil ich auch keine Lust habe, mit dir noch 2 Monate abzusitzen, wenn du mich doof findest. Und ich überlege manchmal, ob das ein Fehler ist, weil es natürlich auch ein gewisses Commitment bedeutet, wenn du dich für 3 oder 6 Monate committest und hexen kann ich auch nicht. Und es ist schon so, dass ich die ersten 3 bis 6 Monate mehr reingebe, als ich mir bezahlen lasse, immer in dem Vertrauen, dass jemand lange bleibt. Und in der Regel bleiben meine Kunden 3 Jahre plus. Okay. Aber wenn nur der Vertrag das erzwingt, ja, es ist wirklich so, die Menschen, die mit mir gearbeitet haben, die kommen auch alle wieder. Also die gründen dann wieder und dann wollen sie wieder mit mir arbeiten und die fragen mich auch zwischendurch was. Und wenn mich ein Ex-Kunde, der 3 Jahre mich bezahlt hat, jetzt heute was fragt, dann kriegt er natürlich eine Antwort und dann kriegt er auch eine Intro und dann kriegt er, das ist einfach so ein sich selbst nährendes System. Und ich glaube, dass ich lange sehr commitment-averse war und deswegen keine Verträge gemacht hat und es auch den Gründern leicht machen wollte. Ich selber unterschreibe auch nicht gerne so Commitment-Verträge. Also ich arbeite selber mit vielen Coaches und Therapeuten und ich sage immer, ich zahle dir lieber mehr, aber kann ich von Mal zu Mal zahlen. Und ich bleibe ganz lange bei denen, aber es fühlt sich einfach nicht gut an. Und ich habe das auch selber schon hinterfragt und manchmal möchte ich einfach statt 90 Minuten 120 haben und möchte nicht, dass im Paket nur 90 Minuten drin sind. Und ich glaube, wenn ich meine Beweggründe erkläre, sind die meisten und dann sind bisher alle bereit gewesen, auch auf meine Bedürfnisse einzugehen. Das heißt also, mein Retainer ist maximal flexibel. Das heißt, man kann das auch ausprobieren. Und wenn man nicht intrinsisch motiviert kommt, bringt auch der Vertrag nichts. Im Gründerprogramm ist das ein bisschen anders, weil es ein festes Curriculum für 12 Monate ist. Und ich habe mir gesagt, ich habe auch sehr viel Geld in die Vertragsgestaltung gebracht, dass das wirklich Bestand hat mit Fernunterrichtsgesetz und irgendwas, weil ich den jungen Gründern beibringen will, wie man Business macht. Dazu gehört normalerweise auch ein ordentlicher Vertrag. Du hast mich so ein bisschen überführt. Ich bin da bei meinem Retainer nicht ganz sauber und bin da zum Glück auch noch nicht mit auf die Fresse gefallen, sondern wer meine Rechnung nicht bezahlt, der kann halt nächsten Monat nicht wiederkommen. Oder er sagt, ich kann sie gerade nicht zahlen, ich warte auf die nächste Runde. Also man kann immer über alles reden. Wer mit mir arbeitet, merkt, das Geld nicht mein Motivator. Also ich möchte dafür gut und fair bezahlt werden. Ich habe ja kein unternehmerisches Upside, Aber ich mache das nicht wegen des Geldes, sondern weil das wirklich das ist, was mir am meisten Freude macht.
Ich verstehe dein Modell, also das mache ich ähnlich. Und du bist halt auch selber unter Druck, dass die Kundenzufriedenheit hoch ist, wenn du so ein Modell machst. Ne? Ich finde, das gibt dir auch dieses Buchen wieder ein Stück weit Sicherheit, weil du eben dir es auch nicht erlauben kannst, da Blödsinn zu machen. Ne? Oder auch, ja, dass du... du weißt, du hast die 12 Monate fix, dann gibst du 6 Monate Gas und dann geht's so runter. Das wird ja dann nicht passieren.
Das finde ich schön, dass du das so siehst. Ein bisschen ist die Herausforderung, ich habe es natürlich eigentlich nicht wirklich in der Hand. Nochmal, ich habe bei dem Retainer kein festes Curriculum und keiner meiner Retainer-Kunden würde das buchen, wenn ich sage, nächsten Monat machen wir mal deine Werte. Da sagt der Julia, ich muss Umsatz machen, nerv mich nicht. Also Die haben keinen Bock auf Coaching-Shit. Die haben Bock darauf, dass ich jede Woche ihr größtes Problem löse. Und nur deswegen kommen die. Das heißt, ich muss die Verantwortung, dass ich 5.000 Euro wert bin, an die übertragen. Wenn die sich nicht jede Woche auf den Arsch setzen und das vorbereiten und ich nicht ihr wichtigster Termin bin, um sich zu sortieren und die Firma zu führen, dann habe ich keine Chance. Und das macht so ein bisschen schwierig. Also ich muss da sehr klar sein, du bist dafür verantwortlich, dass ich 5.000 Euro wert bin. Ich bin bereit, alles zu geben, aber du musst es abrufen. Und wenn die dann 2 Wochen in Urlaub fahren und in der 3. Woche noch im Abarbeiten der E-Mails sind, dann habe ich keine Chance. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, da wirklich auch High-Performer zu haben. Ich habe viele Ex-Berater, die gewohnt sind, ein großes Pensum zu schrubben, die schlau sind, die Gas geben wollen. Also irgendjemand mit Mittelstandsgemütlichkeit ist das nicht wert. Und auf LinkedIn habe ich immer so eine Coachblase um mich rum, weil alle denken, boah, die Julia hat's verstanden, wie man das richtig monetarisiert. Ich glaube, was da falsch gesehen wird, meine Kunden würden nicht 5.000 Euro zahlen, wenn das nicht 10 für sie wert hätte. Jeden Monat, 12 Monate im Jahr, 10.000 Euro wert stiften. Das ist eine Messlatte. Und deswegen sage ich auch, du musst mindestens 5 Millionen Umsatz haben und 2, 3 C-Level unter dir haben, damit ich den Hebel habe, mein Geld wert zu sein. Wenn ich dir nur helfe, ein Organigramm zu malen und 3 Personalgespräche zu führen, dafür gibt keiner 5.000 Euro aus. Würde ich auch nicht tun. Würde ich auch selber challengen. Und es gibt auch manchmal Leute, die dann über eine Phase wirklich nur punktuell kommen, aber die zahlen dann für die Versicherung, dass sie punktuell kommen können und dafür, dass ich so gut kenne und dass ich dann auf dem Weg vielleicht auch noch einem Investor Hallo gesagt habe, mit dem sie gerade sprechen oder dass ich eine Intro gemacht habe oder dass ich ihnen Kandidaten gebracht habe, an denen sie sonst nicht rangekommen wären. Aber die Messlatte sind die 5.000 Euro und niemand gibt die leichtfertig aus, nicht in der heutigen Zeit.
Wie verändert da KI jetzt heute deine Arbeit? Passiert es schon, dass dann deine Kunden in ein Gespräch kommen und die haben ein Thema vorher mit Claude oder ChatGPT durchdiskutiert als Sparringspartner und dann kriegst du das Ergebnis von dem vorgesetzt und sagst dann stimmt oder stimmt nicht? Also passiert es dir heute schon und ist es eine Gefahr für den Job in Zukunft?
Also ich erinnere mich an einen Kunden, der jetzt viel Themen fernt, gerade auch so rechtliche Themen und irgendwas und das begrüße ich total. Und es ist dann doch häufig, wir haben ja keinen Engpass für Wissen. Wissen ist genug da draußen, sondern es geht darum, Hilfe zu haben, Entscheidungen zu treffen. Und die werden ja häufig doch noch, du weißt, was du tun müsstest, du tust es aber trotzdem nicht. Warum ist das so? Und ich habe das Gefühl, dass das KI noch nicht lösen kann. KI kann Wissen stellen, aber nicht bei Entscheidungen helfen und es kann auch nicht dir helfen zu regulieren und ein gutes Gefühl vermitteln. Also du kannst noch mehr Wissen sammeln, aber Unternehmertum hat selten mit dem perfekten und dem meisten Wissen zu tun, sondern mit Entscheiden und Machen und Tun und Umsetzen. Und ich glaube, dabei bin ich die Hilfestellung. Und natürlich, wenn ich so KI-Unternehmer habe, haben die schon ganz viel automatisiert und auch unsere Gespräche, während ich früher viel mitgeschrieben habe in gemeinsamen Dokumenten, lassen wir jetzt eine KI mitlaufen, die wir uns dann nie wieder anhören. Also da wird ja wieder viel Wissen produziert. Was ganz interessant ist, ich nutze selber manchmal in meinen Gruppenformaten ein Transkriptionstool und gebe dieses Transkript dann nachher in ChatGPT oder ähnliche Dinge und lasse mir analysieren, wenn ich mit einem Sparring nicht so zufrieden war. Also wenn ich behandle ja viele Leute unterschiedlich und dann habe ich gemerkt, Da gab es einen Teilnehmer, der wusste meine Meinung auf seine Fragestellung. Und da habe ich gesagt, meine Meinung kennst du schon. Ich schlage vor, ich arbeite jetzt mal wie ein Coach und ich challenge dich über Fragen. Das hat den wahnsinnig genervt. Also meine Antworten hätten ihn genervt, weil ich genau weiß, die will er nicht. Die kannte er aber schon, meine Antworten. Dann habe ich ihn gesperrt und habe ihn da wirklich gegrillt, wo er hin will, was er will etc. Und ich habe dann hinterher dieses Coaching-Gespräch mit anderen vergleichen lassen, ob ich ihm wirklich gerecht geworden bin. Also das heißt, ich nutze selber KI,
um dich wieder zu challengen.
Und da mein Customized GPT mich natürlich auch schon kennt, spiegelt es mir manchmal, Julia, du springst immer sofort in die Lösung. Wenn du gleich in die Konfliktmoderation gehst, versuch mal nicht Lösung zu geben, sondern erstmal das Problem zu erarbeiten. Und das ist schon eine krasse Qualität, weil ich habe in den letzten Jahren immer Leute gesagt, kann ich mal bei so einem Termin von dir dabei sein? Da sage ich, nee, das will keiner. Und jetzt habe ich teilweise ein Transkript, mit dem ich arbeiten kann, ganz vertraulich, und das nutze ich bei meinen eigenen Coachings und Therapie-Sessions auch, dass ich das auf einer Meta-Ebene analysiere und bespreche das auch dann manchmal mit den Coaches, mit denen ich arbeite, und der ein oder andere ist halt jetzt Fachexperte und in KI nicht so neu, die sitzen dann da und sagen, krass. Also ja, also wir experimentieren damit, aber es gibt noch keine unter Ask Julia, wo alles drin ist, was ich gemacht habe. Es ist aber tatsächlich so, dass Menschen, die länger mit mir arbeiten, sich manchmal fragen, was würde Julia sagen? Und ich glaube, ich bin sehr berechenbar in meiner Meinung, manchmal deklinieren sie das dann schon alleine durch und nutzen mich quasi als virtuellen Avatar.
Bist du bei Entscheidungen eher im Team Zahlen, Daten, Fakten oder Team Bauchgefühl? Was ist so, wenn jetzt so ein Unternehmer kommt und er sagt, mein Bauchgefühl sagt A, aber die Zahlen sagen B. Wie kommt er zu einer Entscheidung und wie machst du das selber? Ja.
Also ich glaube, ich bin so im Persönlichkeitsprofil durchaus auf der sachlichen Ebene. Ich bin Macher, ich bin sachorientiert und sehr aktiv und sehr schnell. Und ich gucke mir immer Zahlen, Daten, Fakten an und fordere die auch ein und entscheide dann nach Bauchgefühl. Also ich meine, in den Unternehmen entscheide ich ja nie, ne? Sondern ich gebe meine Meinung kund. Und manchmal ist das auch, Mensch, Andreas, ist das nicht vollends klar, dass du linksrum gehen musst? Und dann sagst du, nee, linksrum fühle ich gar nicht. Dann ist das deine Antwort. Also ich glaube, also A, helfe ich ja nur bei der Entscheidung. Ich gucke immer auf die Zahlen, Daten, Fakten. Aber unser Bauchgefühl ist ja die Summe unserer bisher getroffenen Entscheidungen und alles dessen, was wir wissen. Und unser Körper und unser Bauchgefühl kann das schneller und besser auswerten als unser Hirn.
Mhm.
Mhm. Und ich glaube, dass das eine absolute Existenzberechtigung hat bei den Entscheidungen, auch auf dieses Bauchgefühl und diese weichen Faktoren zu achten, weil wir es ja durchtragen müssen. Und ich würde auch sagen, die meisten Startups gehen nicht an der falschen Entscheidung pleite, sondern daran, dass sie keine Entscheidung treffen. Es werden zu wenige Entscheidungen getroffen und nicht schnell genug Entscheidungen getroffen. Es wird viel zu lange auf einem toten Pferd rumgeritten, als schneller, harte Entscheidungen zu treffen. Deswegen bin ich immer pro Entscheidung. Und die meisten Entscheidungen können wir ja revidieren. Wenn du dich heute entscheidest, deinen Podcast aufzuhören, dann kannst du den in 3 Monaten wieder anfangen. Hast nichts verloren.
Ja, vielleicht ein paar Hörerinnen, aber ja. Also.
Die Frage ist sogar, müsstest du kommunizieren, du stellst den Podcast ein. Dient dir das? Ich arbeite ganz viel in der Kommunikation mit, lass uns testen. Lass uns mal 3 Monate ausprobieren, der Podcast kommt nur 14-tägig oder einmal im Monat. Und nach 3 Monaten bewerten wir das. Das sind nur 3 Folgen, die du in 3 Monaten machen musst. In der Zeit kannst du Luft holen und neu entscheiden und kannst dann gucken, wie es sich angefühlt hat. Und weil du gesagt hast, wir testen das mal für 3 Monate, verlierst du nicht dein Gesicht, wenn du deine Entscheidung änderst. Das Schlimmste, was Gründer machen und sagen, wir testen jetzt jedes Meeting, transkribieren wir, geben wir danach in ChatGPT, lassen wir auswerten, machen wir das. Nach 3 Wochen hält das keiner mehr durch und wieder hat er eine Entscheidung kommuniziert, die er nicht durchgehalten hat. Was lernt die Organisation? Der sagt ständig Dinge, die er nicht durchhält, also machen wir die Dinge auch nur noch halb fertig, weil es ist ja eh nicht so gemeint.
Du hast ja jetzt wahnsinnig viele Erfahrungen gesammelt mit deinen eigenen Unternehmen? Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, weil wir jetzt ganz viel woanders abgebogen sind. Ich fand es wahnsinnig interessant, aber ich werde auf jeden Fall den Startup-Schlau-Podcast verlinken. Da hast du ein bisschen auch erzählt, wo da deine Erfahrungen unternehmerseits hergekommen mit den Handy-Anhängern, wo du relativ früh gegründet hast, die Bank überzeugt hast und. Jetzt siehst du einen Haufen Unternehmen, Frühphasen wie Later Stage, hast einen Haufen Content. Müsstest du nicht mehr auch mit dem Content machen, mal ein Buch schreiben, einen Team Julia Newsletter, oder ist es dann was, wo du könntest ja auch, du hast jetzt die Transkripte angesprochen, das sind ja auch, könnte man ja auch anonymisiert irgendwie veröffentlichen, auf LinkedIn die Stories teilen, ist ja toller Content für dich und auch coole Werbung. Oder ja, in einen Newsletter packen, wird das mal kommen oder ist es nichts, was auf deiner Bucketlist steht?
Es gibt ein Newsletter, aber wir haben da so ein bisschen eine harte Tür und sagen immer, der ist wirklich für Gründer mit Team und Umsatz, weil wir damit meine Zielgruppe bespielen wollen, weil wir die Leute auch in unsere Formate einladen und ich möchte da nicht lauter Berater und Coaches drin haben. Wenn du wirklich Unternehmer bist, darfst du den gerne abonnieren, auch wenn du den Umsatz noch nicht machst. Ich bin total offen, auch mit kleineren hier und da zu arbeiten, aber meine Formate passen halt gut, wenn du Product Market Fit hast. Deswegen ist das so ein bisschen selektiv. Und das Buch schreiben, das wird immer wieder gefordert. Ich habe mich die letzten Jahre sehr stark daran gehalten, was ich gut kann und was ich leicht kann. Das habe ich gemacht. Und immer wenn ich mit jemandem, mit einem Kunden, mit einem Gründer arbeite, gibt mir das Energie. Und ein Buch schreiben gibt mir keine Energie. Ich bin sicher, es wird irgendwann das Buch geben, weil das Curriculum, was wir für das Gründerprogramm entwickelt haben, das ist einfach dein Weg, ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Jetzt gibt es das Buch, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, leider schon. Und Stefan Mehrer, das ist auch was ganz anderes. Aber wir haben einen Baukasten kreiert, nach dem jeder sein Unternehmen nachhaltig erfolgreich machen kann. Das muss es irgendwann als Buch geben. Aber wahrscheinlich wird eher Johanna das schreiben als ich oder die KI. Und dann bin ich auch wieder so, dass das natürlich zu meinem Anspruch passen muss. Ein hingerotztes Buch, was eine KI zusammengefasst hat, ist nicht mein Anspruch. Und nur ein Buch zu schreiben, wo alle Sachen drittverwertet werden, ist auch nicht mein Anspruch. Also insofern mache ich das, was ich meinen Kunden predige. Ich mache weniges auf einem hohen Niveau und halte es durch. Ich mache seit 3 Jahren das Gründerprogramm und jetzt kommen langsam die Leute und sagen, kann ich da rein, kann ich da mitmachen? Und alle anderen Gruppenprogramme sind inzwischen wieder vom Markt verschwunden. Also kontinuierlich eine hohe Qualität liefern ist ein Marathon und das kann ich nicht auf 7 Baustellen gleichzeitig machen. Und ich mache das, was mir Energie gibt und was mir Freude macht und dann kann ich das auch durchhalten. Weil du musst ja auch sehen, dieses Gründerprogramm, da gibt's kein Urlaub für mich, da gibt's keine 4 Wochen Pause. Das ist 12 Monate im Jahr und die Menschen, mit denen ich da arbeite, können mich auch zwischendurch über Slack erreichen. Und das ist ein großes Commitment und das muss ich so stricken, dass ich es durchhalten kann.
Aber du gehst trotzdem als mal in Urlaub und machst dann zur Not von da einen Call oder ein Thema. Oder ist das
ja,
jetzt
also
wieder
das
ein Wunderpunkt?
Gilt für beide Programme. Also du kannst dir ja ausrechnen, wenn ich sage, ich gehe jetzt 2 Wochen in Urlaub und danach geht ein anderer in Urlaub, dann pausiert er den Retainer. Dann kostet mich der Urlaub schon, bevor ich losgefahren bin, 25.000 Euro. Und insofern, ja, ich gehe in Urlaub, aber meine Retainer-Kunden finden trotzdem statt. Da finden dann keine größeren Termine statt und ich richte meinen Urlaub ein bisschen nach den Bedürfnissen meiner Kunden, aber auch im Gründerprogramm. Also ich konnte mich jetzt schon hier und da mal vertreten lassen. Einmal, als ich auf eine Beerdigung musste und einmal, als ich vor Gericht geladen war. Aber es ist eigentlich nicht vorgesehen, in meinen eigenen Terminen nicht dabei zu sein.
Ja, also da musst du dann in der gleichen Zeitzone im Urlaub machen, als dann, was weiß ich, Skandinavien, Afrika oder ist dann Asien
also
eher schwierig?
Ich habe mir die Fernreisen in andere Zeitzonen eh schon abgewöhnt, weil ich sehr unter Jetlag leide. Insofern die Zeitzone ist mein geringstes Problem.
Wirst du das in den nächsten 5, also machst du das Ganze in 5 Jahren auch noch oder wie wird sich das verändert haben in 5 Jahren, wenn wir dann 2030 haben? Hast du dann ein größeres Team? Machst du weiterhin die One-on-One-Coachings, weil dich das auch selber, dir macht es ja offensichtlich auch sehr viel Spaß. Gibt es einen Grund, dass das irgendwie anders aussieht in 5 Jahren?
Also es ist schon meine Vision, im Jahr mit mehreren 100 oder 1000 Leuten arbeiten zu können. Das ist natürlich klar, dass ich das dann nicht mehr selber kann. Ich baue jetzt gerade das Fundament. Ich habe jetzt verstanden, was braucht man in einem Gruppenformat, dass es funktioniert. Es ist ja bewusst kein Online-Kurs, sondern es ist immer eine Interaktion mit einer Peer-Group und mit anderen Experten. Also ganz klar ist da Wachstum das Ziel. Und im Moment kann ich mir nicht vorstellen, eine Arbeit zu machen, wo ich nicht auch mit Gründern arbeite. Und trotzdem, ich bin jetzt gerade 50 geworden, darf man ja auch nochmal überlegen, was man noch machen will mit der Zeit und mit dem Geld, was man hat. Und ich könnte mir auch nochmal eine unternehmerische Tätigkeit vorstellen, vielleicht eher eine Nachfolge als etwas neu gründen, weil die ersten 1-2 Jahre, wo du bei Null anfängst und testest, halt auch immer noch ein Komplettausfallrisiko haben. Und ich glaube, mit der Erfahrung und dem Skillset, was ich habe, kann ich auf etwas Vorhandenes vielleicht noch besser aufsetzen als bei Null anfangen, wo ich dann mit lauter 25-jährigen KI-fitten Digital Natives konkurriere. Ich glaube, für den deutschen Mittelstand bin ich schon recht digital und kann auch gut Vertrieb, sodass ich da vielleicht besser aufgestellt bin. Und ich würde schon gerne irgendein Produkt finden, wo ich der Meinung bin, dass die Welt das braucht und da dann vielleicht dafür zu sorgen, dass es das weitergibt. Aber eins habe ich auch realisiert, Geld ist nicht mein Motivator. Das heißt, ich muss etwas finden, was zu mir passt. Nur weil, keine Ahnung, du irgendeine tolle Schraube erfunden hast, die die in der Automotive-Industrie brauchen, stehe ich nicht morgens auf. Es ist schon, dass die Arbeit mit Gründern und Unternehmern mir am meisten Energie gibt, weil ich finde, das sind ganz tolle Menschen mit einer Superpower. Und wenn ich denen helfen kann, ihre PS auf die Straße zu bringen, dann gibt mir das sehr viel. Und um das abzulösen oder zu ergänzen, brauche ich schon ein tolles Produkt, was mich auch morgens aufstehen lässt.
Dann sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Ich glaube, es gibt ja viel Bedürfnis aktuell in Deutschland auch nach Unternehmensnachfolge in aller möglichen. Es sind ja nicht nur die Handwerkerbetriebe, sondern auch im Mittelstand und so, was man so mitbekommt, wo es Nachfolgeprobleme gibt. Von daher bin ich sehr gespannt. Julia, sehr interessantes Gespräch. Vielen, vielen Dank für die ausführliche Erklärung auch zu deiner Motivation und wie du das so durchziehst. Und ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg und vor allem viel Spaß. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Bühne und die tollen Fragen.
Alles klar, dann mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Ja, und das war sie auch schon wieder, die Folge 171 von Happy Bootstrapping. Nochmal die Erinnerung für das Sparring mit Julia und mit mir. 90 Minuten für bis zu 5 Unternehmerinnen mit echten Problemen und Umsätzen kannst du dich gerne bewerben. Einfach per Mail an hallo@happy-bootstrapping.de und dann finden wir da einen Slot. Gern kannst du dich auch melden, wenn du selber Bock hast, in den Podcast zu kommen, wenn du eine tolle, inspirierende Geschichte zu erzählen hast. Einfach über das Kontaktformular auf der Webseite melden oder auch an die gleiche E-Mail. Kontaktdaten zu mir findest du auch in den Shownotes, wie auch alle anderen Links zum Podcast. So, wie immer ein Dankeschön an den Sponsor unserer der heutigen Folge. Und in der nächsten Woche spreche ich mit dem Marc Nilius. Der Marc macht mit WP Wartung 24 aktuell einen Wartungsservice für WordPress-Pages. Und da haben wir ganz viele Themen. Wie sieht da die Zukunft aus? Was macht er da aktuell? Wie läuft sein Business? Und ja, bin ich schon sehr gespannt. Und das hörst du dann in der nächsten Woche. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.